Deutschlandfunk. Interview der Woche.
In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Am Mikrofon Sebastian Engelbrecht. Herzlich willkommen, Herr Schuster. Ich freue mich, dass Sie sich zu uns auf den Weg gemacht haben während des Pessachfests. Was am 7. Oktober in Israel geschah, ist nicht ohne Folgen geblieben für das Judentum in Deutschland. Im ersten Monat nach dem Massaker der Hamas an 1200 Israelis nahmen antisemitische Übergriffe in Deutschland um mehr als 300% zu. Viele Jüdinnen und Juden sind seither besorgt, manche auch verunsichert. Deutschland galt bislang eigentlich als ein Ort großer Sicherheit im europäischen Vergleich. Und Israel, das Refugium, hat sich als verletzlich erwiesen. Herr Schuster, was hat der 7. Oktober aus Ihrer Sicht für die Juden in Deutschland verändert?
Ein Punkt, den Sie gerade selber angesprochen haben, das Gefühl, einen sicheren Hafen zu haben, den sicheren Hafen Israel zu haben, da Israel ja im Grundgesetz festgelegt hat, dass jeder Jude zu jedem Zeitpunkt nach Israel einwandern kann, wenn er dies möchte. Also dieses Gefühl des sicheren Hafens, das Einreisen ist natürlich weiter möglich, aber trotzdem das Sicherheitsgefühl ist dabei verloren gegangen. Auf der anderen Seite, in Deutschland selber, sehen wir eine Zunahme des Antisemitismus, und zwar einerseits Antisemitismus, wie er ja auch vor dem 7. Oktober spürbar merkbar war wie vorher. Da hier meine ich insbesondere von der rechtsextremen Seite, auch zum Teil aus dem linken Community. Aber was jetzt deutlicher geworden ist, ist ein Antisemitismus von Muslimen, also Menschen mit arabisch- und türkischstämmigem Hintergrund. Nicht alle, man darf nie verallgemeinern, auch das nicht, aber trotzdem deutlich mehr und zum Teil auch gewaltbereit.
Wie erleben Sie die Situation seit dem 7. Oktober persönlich?
Gut, ich persönlich bin in einer, ja, vielleicht speziellen Situation, da der Präsident des Zentralrats nicht erst jetzt, sondern seit Jahrzehnten immer schon Personenschutz hat. Insoweit persönlich habe ich eine Änderung der Empfindung insoweit nicht. Die Zuschriften als Briefe, insbesondere als Mails mit teilweise unerfreulichem Inhalt haben deutlich zugenommen.
Gibt es da eigentlich auch positive Nachrichten, die Sie bekommen, ermutigende Reaktionen?
Ja, auch das gibt es, muss man klar sagen. Kann man klar sagen, dass es auch ermutigende Schreiben und Mails gibt. Sie sind im Vergleich zu den eher negativen Mails eher in der Minderheit, aber auch mehr wie vor dem 7. Oktober.
Und wie gehen Sie damit um? Sie lassen das zum Teil wissenschaftlich untersuchen, das habe ich schon in interessanten Büchern gelesen.
Die Mails werden bei uns hier in Berlin im Büro schon gesammelt und auch bearbeitet und auch, soweit man es erfassen kann, auch eine Zuordnung. Und es geht jetzt uns nicht darum, hier Menschen an Pranger zu stellen. Wenn es strafbare Inhalte sind, jawohl, dann werden sie zur Anzeige gebracht. Aber auch sonst eben zu sehen, von welchem Milieu, aus welchem Kreis kommen diese Mails und wie weit haben sie sachliche Hintergründe oder eben gar keine sachlichen Hintergründe.
Welche politischen Forderungen erhebt der Zentralrat der Juden nach dem 7. Oktober? Da ist schon einiges geschehen, an Verboten etwa von radikalen terroristischen oder terrorismusnahen Organisationen. Aber da ist vielleicht noch einiges geblieben an Forderungen.
Die Forderung ist ganz klar, dass bei anti-israelischen Demonstrationen mit antisemitischen Narrativen, darum geht es, oder auch pro-palästinensischen Demonstrationen. Und ich will nicht falsch verstanden werden. Ich habe Verständnis, wenn es Menschen gibt, die um die humanitäre Lage der Menschen in Gaza besorgt sind und auch dafür auf die Straße gehen. Wenn das Ganze aber verbunden wird mit antisemitischen Stereotypen oder auch Aussagen from the river to the sea, und diese Aussage bedeutet ja nichts anderes als den Wunsch der Auslöschung Israels, dann bin ich der Meinung, dass die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten wird. Hier wird es dann strafbar und da erwarte ich von den Sicherheitsbehörden, dass entsprechend eingeschritten wird.
Da reicht Ihnen aber der gegebene Rechtsrahmen aus?
Nicht so ganz, denn es gibt ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Hessen, von vor etwa 4 Wochen, dass dieser Slogan From the River doch eigentlich völlig unproblematisch ist. Man könnte ihn ja auch interpretieren, einen Staat, in dem ganz friedlich Palästinenser und Israelis zusammenleben auf diesem Gebiet. Ich muss sagen, eine solche Urteilsbegründung halte ich für ausgesprochen naiv. Eine solche These habe ich von denen, die hier demonstrieren, noch nicht gehört. Und da muss man das Recht schon sehr, sehr, sehr weit auslegen, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Im Übrigen hat aber auch in der vergangenen Woche ein Verwaltungsgericht in Bremen genauso entschieden. Also da bin ich schon sehr irritiert, sehr enttäuscht.
Beim Palästina-Kongress vor 2 Wochen in Berlin hat die Berliner Polizei hart durchgegriffen. Sie hat den Kongress abgebrochen, als ein palästinensischer Redner auftrat, der zuvor terrorverherrlichend über den 7. Oktober und die Hamas gesprochen hatte. Auch die Berliner Innenverwaltung und die Berliner Polizei haben sich sehr deutlich positioniert gegen diesen Kongress. Ihre Appelle wurden erhört, aber wie passt das nun aus Ihrer Sicht zur Meinungsfreiheit in der Demokratie Bundesrepublik Deutschland?
Meinungsfreiheit, hohes Gut. Aber ist Antisemitismus eine Meinung? Eine zu schützende Meinung? Das sehe ich eben nicht so. Und wenn es darum geht, ein Land auszulöschen, heißt nicht einfach einen Strich zu machen und es gibt auf der Landkarte kein Israel mehr, sondern bedeutet das, aktiv gegen die Menschen in diesem Land vorgehen zu wollen, dann ist das, glaube ich, mit der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt.
Herr Schuster, von radikalen Muslimen in Deutschland ist häufig der drohende Satz zu hören, wir sind viele. Viele im Vergleich natürlich auch zu den Juden in Deutschland. Treibt sie das eigentlich um?
Es ist ein Fakt, den es seit Jahren so gibt, den wir auch bemerkt haben bei pro-israelischen Demonstrationen, viel weniger Menschen auf der Straße wie bei pro-palästinensischen Demonstrationen. In Deutschland rund 150.000 jüdische Menschen, 5,5 Millionen Muslime. Es ist ein Fakt, aber ich glaube, eine auch so bedrohlich klingende Aussage, vielleicht soll sie in Angst und Schrecken führen, mich erschreckt die Aussage nicht.
Umgekehrt höre ich öfter Juden in Deutschland, die mir sagen, 2015 die Einwanderung von so vielen syrischen Menschen nach Deutschland, das sehen wir schon als ein Problem, weil sich dadurch die Mehrheitsverhältnisse doch noch mal stark verändert haben.
Das habe ich 2015 auch gesehen und habe in den damaligen Migrationskonferenzen, die die Bundeskanzlerin oder Migrationsgipfel nannte sich im Bundeskanzleramt, habe ich vor dieser Sorge auch gewarnt und stand da ein bisschen als einsamer Rufer im Wald. Fakt ist aber, dass wir in den Jahren 2015 bis jetzt eine Zunahme arabischstämmig-muslimischstämmigen Antisemitismus tatsächlich nicht beobachtet haben. Entgegen meiner Befürchtung. Jetzt in dieser aufgeheizten Stimmung merkt man was, ja. Aber auf der anderen Seite, 2014 sah sich der Zentralrat veranlasst, eine Kundgebung nie wieder Judenhass zu machen. Wegen arabischstämmigem Antisemitismus in Deutschland. Also auch das Phänomen ist nicht neu und kommt natürlich bei einer Situation wie der derzeitigen wieder ans Tageslicht.
Und Sie betreiben auch eine intensive Arbeit mit Muslimen, eine Dialogarbeit, wie sieht die aus?
Wir haben das Projekt, die Denkfabrik Shalom Aleikum, wo jüdische Menschen mit muslimischen Menschen, heute auch zum Teil auch christliche Menschen dabei, Themen diskutieren, die sie gemeinsam interessieren. Also jüdische Lehrer, muslimische Lehrer, jüdische Schüler, muslimische Schüler. Und auf der Ebene, nicht auf der Funktionärs- oder Organisationsebene, einzelne Menschen zusammen funktioniert das auch heute einwandfrei und ohne Probleme. Ich erzähle immer, in meiner Studienzeit habe ich einen Studienkollegen gehabt, der stammt aus dem Irak. Wir haben uns sehr gut verstanden, so eine oder andere Klausur haben wir auch schielend auf das andere Papier gemeinsam gemeistert. Wunderbar, wenn es zum Thema Israel war, hatten wir völlig konträre Meinungen. Aber danach sind wir wieder ein Bier trinken gegangen.
In der Kultur ist ein Streit um das Thema Antisemitismus entbrannt. Sie haben die mangelnde Entschiedenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Rahmen der Antisemitismus-Skandale bei der Documenta vor 2 Jahren und bei der Berlinale in diesem Jahr kritisiert. Sind Sie der Meinung, dass die Kulturstaatsministerin wegen dieser Skandale zurücktreten muss?
Ich würde keine Rücktrittsforderung erheben, aber ich habe es auch ausgedrückt, dass ich über ihr Verhalten bei beidgenannten Documenta und Berlinale schon irritiert bin und man sich natürlich auch Gedanken machen muss, ob dies, sie hat sie geäußert, die Meinung ausschließlich ihre Meinung ist oder sich hier in ihrer Abteilung für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt vielleicht eine Einstellung eingeschlichen hat, gegen die man grundsätzlich etwas tun müsste.
Da gab es neulich einen Leitartikel in der Jüdischen Allgemeinen, der begann so sinngemäß mit dem Satz, es wird nicht besser mit Frau Roth. Jetzt ist bekannt geworden, dass Claudia Roth an einem Gedenkstättenkonzept arbeitet, das im Entwurf bekannt ist. Da wird die Demokratie- und Migrationsgeschichte in die Arbeit der Gedenkstätten eingereiht. Das ist schon ein bemerkenswertes Geschichtsverständnis aus einem, ich will mal sagen, multikulturalistischen Grundverständnis. Haben Sie, Frau Roth, zu diesem Gedenkstättenkonzept schon Ihre Meinung gesagt?
Ich wurde auch bislang nicht zu der Meinung gefragt, aber ich weiß eigentlich unisono, dass die Leiter der Gedenkstätten sich ganz massiv gegen dieses Papier wenden, dass sie auch noch Kolonialismus in dieses Papier der Gedenkstätten mit einbeziehen will.
Was ist das, können Sie es vielleicht mal aus Ihrer Sicht ein bisschen ausführen, wo liegt Ihre Kritik an diesem Gedenkstättenkonzept?
Die Kritik an diesem Konzept ist, dass es jetzt nicht mehr nur geht um Nazizeit, Opfer des Nationalsozialismus, auch die Frage Opfer der SED-Diktatur, sondern hier werden in einen Topf alles geschmissen, also auch der deutsche Kolonialismus, und alles soll in dem einen Topf als ein Gedenkstättenkonzept kommen. Und da muss ich sagen, wird doch völlig unterschiedliche Dinge, über deren man alle gedenken soll, aber in ein Konzept gebracht und damit verwässert, verwaschen.
Warum ist das so gefährlich?
Weil die Einzigartigkeit des Nationalsozialismus, aber auch die Besonderheit der SED-Diktatur damit in einen Einheitsbrei wandert.
Der Berliner Kultursenator Joe Cialo hat versucht, dem Problem des Judenhasses in Kultureinrichtungen mit einer sogenannten Antisemitismusklausel zu begegnen. Wer staatliche Fördergelder bekommt, der soll sich gegen Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung bekennen. Cialo hat diese Klausel zurückziehen müssen aus Rücksicht auf die Kunstfreiheit. Welche Lösung schlagen Sie in diesem Konflikt vor? Wie können Kunstfreiheit und das Bekenntnis gegen Judenhass aus Ihrer Sicht miteinander verbunden werden? Das ist ja ein hohes demokratisches Gut, an dem auch dem Judentum gelegen sein muss.
Ja, an Kunstfreiheit ist mir auch gelegen. Selbstverständlich ist mir an Kunstfreiheit gelegen. Aber Freiheit endet doch, wenn ich die Rechte und die Würde des anderen angreife. So weit kann es doch, darf es doch nicht kommen. Und ist das wirklich noch mit dem Begriff der Kunstfreiheit gedeckt?
Sie sehen nicht, dass die Kunstfreiheit in Deutschland in Gefahr ist deswegen?
Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht.
Es geht ja in diesem Streit in der Kultur im Kern um diesen Unterschied. Die einen blicken in universalistischer Perspektive auf die Geschichte der Verbrechen, die sie als Verbrechen an der Menschheit begreifen. Kolonialismus, Holocaust, und da wird dann auch der Krieg Israels gegen Gaza in einem Zuge genannt. Auf der anderen Seite stehen die, die den Holocaust, wie sie es sagen, als ein einzigartiges Verbrechen sehen. Wie konnte es kommen, dass in der gesellschaftlichen Diskussion diese Universalisten inzwischen schon fast die Deutungshoheit übernommen haben? Im Staat nicht, aber doch in der Gesellschaft.
Manchmal habe ich das Gefühl, wer lauter ist, gewinnt. Und ich habe das Gefühl, dass sie lauter sind, dass sie deshalb zum Teil tatsächlich mehr oder besser Gehör finden. Aber gerade aus diesen Kreisen, die ja intellektuell sind, wundert es mich eigentlich sehr, denn intellektuell muss doch eigentlich ganz klar sein, die Unterschiede der ihrerseits genannten Dinge, Nationalsozialismus, also das bewusste einzige Ziel Ausschalten von Juden, Juden töten, egal wo. Wenn wir den Krieg in Gaza anschauen, hier begann eine Terrororganisation mit einem Angriff auf Israel, gegen den Israel sich jetzt wehrt. Wir können darüber diskutieren, ob das, wie es geschieht, wirklich der einzig richtige und beste Weg ist. Ich bin kein Militärstratege, tue ich mir schwer, das zu beurteilen. Aber Fakt ist, hier gab es einen Auslöser, der zu einer Reaktion geführt hat, und von einer Terrororganisation wird dann in Gaza die eigene Bevölkerung auch als Schutzschilde gehalten. Das ist doch eine ganz, ganz andere Situation. Ich denke, überhaupt nicht vergleichbar.
Wo Sie den Krieg in Gaza erwähnen, sei vielleicht die Frage gestattet, das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA bekommt jetzt doch wieder Gelder von der Bundesregierung. Die Bundesregierung hatte nach dem 7. Oktober diese Gelder gestoppt, nachdem bekannt geworden war, dass die UNRWA verwickelt war in die Terrorattacke vom 7. Oktober. Wie bewerten Sie diese Rückkehr zur UNRWA?
Ich verstehe, dass man aus humanitären Gründen helfen will. Ich habe aber die Sorge, wenn man UNRWA jetzt wieder finanziell unterstützt, dass man eine Organisation unterstützt, der es auch bei einer Untersuchung seitens der UNO hier nicht gelungen ist, die Unschuld dieser Organisation zu beweisen. Also man muss davon ausgehen, dass Mitarbeiter von UNRWA tatsächlich bei diesem Terrorakt aktiv beteiligt waren. Und ich mache mir Sorgen, dass diese finanziellen Mittel, die jetzt wieder gegeben werden, leider zum Teil zumindest nicht dazu verwendet werden, wozu sie verwendet werden sollten. Und ich mir auch da ernsthafte Sorgen mache, inwieweit auf diese Art und Weise indirekt auch wieder eine Aufrüstung im Gazastreifen für Hamas möglich sein kann.
Die Bundesregierung steht sehr loyal zu Israel und auch zu den Juden in Deutschland seit dem 7. Oktober. Das ist vielleicht jetzt das erste Mal, dass diese Loyalität etwas nachlässt, oder wie sehen Sie es?
Ich habe das Gefühl, es geht nicht um die Frage hier der Loyalität. Die Loyalität zu jüdischem Leben in Deutschland, völlig unabhängig jetzt vom 7. Oktober, war ja auch vor dem 7. Oktober von allen demokratischen Parteien unzweifelhaft, hat sich auch weiterhin als unzweifelhaft bewiesen. Ich habe das Gefühl, dass die Bilder, die wir aus dem Gazastreifen sehen, hier zu dieser Entscheidung geführt haben. Ob diese Entscheidung wirklich so durchdacht ist, weiß ich nicht. Die UN hat ein eigenes Flüchtlingshilfswerk. Warum braucht man eigentlich noch die UNRWA separat? Warum überlässt man diese Aufgabe nicht dem Flüchtlingshilfswerk der UN?
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Auch an vielen Hochschulen fühlen sich jüdische Studentinnen und Studenten nicht mehr sicher, seit pro-palästinensische Aktivisten hier anti-israelische Stimmung machen. In Berlin wurde ein jüdischer Student sogar krankenhausreif geschlagen im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen an den Hochschulen. Was fordern Sie als Konsequenz aus diesen Ereignissen?
Die Konsequenz muss sein, dass im Hochschulbereich alles dafür getan wird, dass jüdische Studenten angstfrei studieren können. Es kann nicht sein, dass man sich nur noch getraut, per Zoom an Vorlesungen teilzunehmen. Hier muss entsprechend vom Hausrecht der Universitäten wirklich Gebrauch gemacht werden. Und wenn es nicht anders geht, auch mit Sanktionsmaßnahmen, im Extremfall auch eine Exmatrikulation. Etwas muss man auch sagen zu dem Thema Studenten, muss auch klar sein, dass es nicht um alle Universitäten geht. Wir haben, was diese Thematik angeht, einen Schwerpunkt in Berlin und einen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt auch zahlreiche Universitäten in Deutschland, wo jüdische Studierende völlig unbehelligt studieren können und die diese Probleme nicht haben.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Heute mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zu einem internen jüdischen Thema. Der Zentralrat der Juden befindet sich auf verschiedenen Ebenen im Streit mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Da geht es darum, wer künftig der Träger des Abraham-Geiger-Kollegs werden soll, der liberalen Ausbildungsstätte für Rabbiner in Potsdam und Berlin. Warum können Sie sich eigentlich in dieser Frage nicht einigen mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin?
Die jüdische Gemeinde in Berlin hat nach Vorwürfen gegen den bisherigen Eigentümer, und das war Rabbiner Homolka, dem ein Teil als Privatvermögen gehört hat, das andere über die Leo Beck Foundation, deren Vorsitzender er war. Also im Prinzip war der Abraham-Geiger-Kolleg in der Hand von Rabbiner Homolka, der ja mit einigen Vorwürfen konfrontiert wurde, die sich offensichtlich auch als wahr gezeigt haben. Dann hat in einer Nacht- und Nebelaktion die jüdische Gemeinde das Abraham Geiger-Kolleg übernommen. Wir haben den Vorschlag gemacht, das Abraham Geiger-Kolleg in eine religionsgemeinschaftliche Stiftung überzuführen, also loszulösen aus der Gemeinde in Berlin, auch loszulösen vom Zentralrat. Wir wollen kein Rabbinerseminar unter unserem Dach haben, sondern eine eigenständige Stiftung. Und in dieser Stiftung halte ich es für absolut sinnvoll, dass selbstverständlich auch die jüdische Gemeinde Berlin, die, das muss man auch klar sagen, einige liberale Synagogen auch unterhält, mit aus der räumlichen Nähe her einfach da mit eingebunden ist. Wir haben noch ein anderes Problem, was die Förderung angeht. Der Zentralrat erhält Bundesmittel und wir dürfen aus den Bundesmitteln einzelne Landesverbände oder jüdische Gemeinden, jüdische Gemeinde Berlin ist wie Land Berlin sozusagen ein Landesverband, nicht direkt fördern und haben damit das Problem, hier die Förderung für das Abraham-Geiger-Kolleg entsprechend weiterzuleiten. Diese Problematik würde ich bei der Stiftung auch dann völlig wegfallen.
Der Zentralrat hat der jüdischen Gemeinde zu Berlin zudem das Stimmrecht in seinen Gremien entzogen. Sie erkennen die Wahlen zur Repräsentantenversammlung der Gemeinde vom September vergangenen Jahres nicht an. Warum führen Sie diesen Streit in der ganzen Öffentlichkeit?
Also erstens haben wir kein Interesse, diesen Streit in der Öffentlichkeit zu führen. Zweitens, was war passiert? Die jüdische Gemeinde Berlin hat eine neue Wahlordnung erlassen. Und es haben einzelne Gemeindemitglieder der jüdischen Gemeinde zu Berlin vor dem Gericht beim Zentralrat, ist also ein unabhängiges Gericht beim Zentralrat angesiedelt, gegen diese Wahlordnung geklagt. Diese Wahlordnung, um ein Beispiel zu nennen, besagt, dass Menschen ab 70 nicht mehr für die Repräsentanz kandidieren dürfen. Sie haben Ehrenamt in der Repräsentanz. Gleichzeitig aber Mitglieder, wenn sie über 70 sind und bereits in der Repräsentanz waren, ja, wieder für die Repräsentanz kandidieren können. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Dieses Gericht beim Zentralrat hat erst einmal seine Zuständigkeit geprüft, denn die jüdische Gemeinde Berlin erklärt, und das ist richtig, dass sie einen eigenen Schiedsausschuss haben. Nur nach deren Satzung kann der erst tätig werden im Rahmen einer Wahlanfechtung. Hier war das vor der Wahl, dass diese Wahlordnung angegriffen wurde. Und dann hat dieses Gericht diese Wahlordnung als nicht gültig entschieden und hat dem Präsidium des Zentralrats Sanktionen empfohlen. Die Sanktion, das war nicht die erste, aber nachdem sich nichts geändert hatte, war Entzug des Stimmrechts der Delegierten in den Gremien des Zentralrats, zunächst für den Zeitraum von einem Jahr.
Es gibt noch ein weiteres eigentlich intern jüdisches Thema, das auf offener Bühne verhandelt wird. Innerhalb der jüdischen Gemeinde in Berlin gibt es einen Streit, wie man mit Konvertiten umgehen soll. Da meinen manche Juden, es gäbe zu viele Übertritte zum Judentum, das Judentum verliere dadurch etwas von seiner Jiddischkeit. Ist das eine Befürchtung, die Sie auch haben?
Nein, die Befürchtung habe ich nicht. Übertritte werden ja, wir haben zwei Rabbinerkonferenzen, die orthodoxe und die allgemeine, also eher mit den liberalen Rabbinern. Beide haben Rabbinatsgerichte und vor diesen Rabbinatsgerichten besteht die Möglichkeit, wenn jemand den Wunsch hat, zum Judentum überzutreten. Beide Rabbinatsgerichte machen das nicht so ganz einfach. Es ist also kein reiner Verwaltungsakt, dass ich jetzt erklären muss, ich will zum Judentum und noch eine Verwaltungsgebühr von 20 Euro zahle, sondern hier wird schon vorausgesetzt, dass derjenige A. ein ernstes Interesse hat und sich auch mit dem Thema Judentum wirklich ernsthaft beschäftigt hat. Ich sage immer, in der Religion wechselt man nicht wie eine Unterhose. Also insoweit habe ich da keine Probleme, wenn vor Rabbinatsgerichten Übertritte gemacht werden.
Und dass dadurch sozusagen eine Veränderung der Atmosphäre im Judentum zu verzeichnen ist, das ist auch nicht Ihr Problem.
Nein, also die Anzahl der Menschen, die zum Judentum übertreten, ist ja weiterhin eine Minorität. Das Judentum macht ja diesen Übertritt eben relativ schwer. Auch das liberale Judentum macht das nicht einfach. Und insoweit ist es auch numerisch eigentlich kein richtiges Problem.
Herr Schuster? Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns auch Einblick gewährt haben in die internen jüdischen Probleme dieser Zeit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind und wünsche Ihnen weiterhin Chag Pesach Sameach, ein frohes Pesachfest.
Vielen herzlichen Dank.